Herzlich willkommen zum heutigen Radiocafé. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Erwerbsarbeit ist aus mehreren Gründen für Menschen sehr wichtig. Ganz grundlegend geht es um die Existenzsicherung, aber auch die soziale Stellung und nicht zuletzt der Selbstwert hängen sehr eng mit der Erwerbsarbeit zusammen. Natürlich wollen auch Menschen mit Behinderung am Erwerbsleben teilhaben. Wollen sie das, müssen sie sich aber einigen Fragen stellen. Wie viel darf ich beispielsweise verdienen, um etwaige Transferleistungen, die ich zu meiner Existenzsicherung brauche, nicht zu verlieren? Zu dieser Thematik begrüße ich meine Gäste. Frau Elisabeth Magdlener, sie beschäftigt sich mit den modernen Disability Studies und Genderforschung und ist als Expertin in eigener Sache hier. Frau Ursula Janisch von der Arbeiterkammer Niederösterreich. Frau Waltraud Engel vom Verein Integration Wien und Frau Ingrid Hofer von der Koordinationsstelle. Frau Magdlener, beginnen wir mit Ihnen. Würden Sie sich einmal vorstellen und Ihre derzeitige berufliche Situation schildern?
Es ist so, ich habe eine sehr schwere körperliche Behinderung, habe aber trotzdem studiert sozusagen in meiner Freizeit und aufgrund meiner Behinderung bekomme ich Dauerleistung. Das ist eine Art von Grundsicherung für Menschen mit Behinderungen und natürlich auch heute für meine Beihilfe. Meine Situation ist so, dass ich sehr gerne mich einbringe im gesellschaftlichen Erwerbsleben und im gesellschaftlichen Miteinander und aber erst meinen Weg finden muss, weil ich sozusagen ja immer vor Augen haben muss, dass ich meine Unterstützungsleistungen, die für mich lebens- und existenzsichernd sind, sozusagen verliere, wenn ich irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgehen möchte. Und für mich wäre es also nicht möglich, meinen Lebensunterhalt alleine zu bestreiten, weil einfach meine Behinderung viel zu schwer ist. Und sobald ich zu viel Stress habe, verkrampfen sich meine Muskeln so und ich kann nichts mehr tun. Und das Problem ist jetzt, dass ich sozusagen alles, was ich verdiene, dem Amt wieder zurückzahlen muss. Oder dass ich halt weniger Leistung dann kriege. Dass ich also immer im untersten Minimum bleiben muss. Ich habe über trotz meines Studiums, ich habe 12 Jahre studiert und mit der Auszeichnung das Studium abgeschlossen, mache jetzt noch den Master dazu zu meinem Diplomstudium und trotz meines Studiums ist meine Situation so, dass ich meine soziale Stellung eigentlich nie verbessern kann, weil ich immer im untersten Minimum bleiben werde und das ist für mich eine sehr harte Tatsache. Nichtsdestotrotz möchte ich mich aber gerne einbringen, das ist mir sehr wichtig. Dass auch Menschen mit Behinderung, finde ich, zumindest einen Teil ihres Geldes und wenn es nur geringfügig ist, behalten können. Und bei der Berufs- und Fähigkeitspension geht das zum Beispiel, aber wenn man Dauerleistung oder Pension aufgrund einer Behinderung bezieht, geht das nicht. Und das finde ich halt eine sehr schwierige Angelegenheit, weil die Leistungshöhe ist ungefähr dieselbe. Die Behinderung ist auch nicht anders. Und wenn ich sozusagen mit meiner Behinderung, also trotz dieser Erschwernis arbeiten gehe, dann ist das sozusagen eine Leistung, die sich auch lohnen muss, finde ich. Und wo ich auch sagen muss, wo es nicht so sein kann, dass ich sagen muss, ich verdiene zwar was, aber das, was ich verdiene, gehört nicht mir. Das muss ich wieder abgeben.
Wir haben ja jetzt Expertinnen hier, die quasi aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes zu dieser Thematik Stellung nehmen können. Frau Hofer, beginnen wir mit Ihnen. Würden Sie sich zuerst einmal vorstellen und genau erläutern, was Sie beruflich so machen?
Ich arbeite für die Koordinationsstelle Jugendbildung und Beschäftigung in Wien. Und meine Einrichtung wird von 4 Stellen beauftragt und finanziert. Das ist das Arbeitsmarktservice Wien, der Fonds Soziales Wien, das Sozialministerium Service, früher Bundessozialamt und der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds. Der Hintergrund ist, dass diese 4 Institutionen stärker kooperieren wollen, wenn es im Themenfeld Übergang Schule-Beruf für Jugendliche mit und ohne Behinderung, wenn es darum geht, sich besser abzusprechen, sich gegenseitig zu informieren, wer macht was, wer plant welche Programme. Und ein Thema, das mich jetzt schon begleitet, seit ich in dem Feld bin, nämlich konkret seit 2001, ist das Thema Rückversicherung. Und in meiner Funktion organisiere ich im Auftrag meiner 4 Fördergeber den Arbeitskreis Rückversicherung. Den gibt es nur für Wien.
würden Sie genau erläutern, was Rückversicherung bzw. auch was dieser Arbeitskreis für Rückversicherung ist?
Der Arbeitskreis Rückversicherung, da haben sich auf Initiative des damals Bundessozialamtes schon 2001 die verschiedensten Organisationen zusammengesetzt. Also ganz konkret das Arbeitsmarktservice, das Finanzamt Wien, die Pensionsversicherungsanstalt und die damalige MA24, die für die Sozialhilfe, für die Dauerleistung zuständig ist, haben sich zusammen mit dem Bundessozialamt zusammengesetzt und haben genau das, was Sie beschrieben haben, wie können Menschen mit Behinderung, die in diesem Transferleistungsbezug sind, den Weg in Richtung Arbeit gehen, ohne die Angst haben zu müssen, dass wenn sie diesen Arbeitsversuch auch wieder beenden, warum auch immer, dann finanzielle Einbußen haben, weil sie nicht mehr in diese Transferleistungen zurückkehren können. Es wurde damals vereinbart, dass es die Möglichkeit gibt, die Dauerleistung, die erhöhte Familienbeihilfe und den Pensionsanspruch, Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension, dass man den sozusagen rückversichern kann im Sinne von ruhestellend, während ich einer Arbeit nachgehe. Und wenn dieser Arbeitsversuch beendet ist, dann mit Wiederantrag quasi in diese alte Leistung zurückkehren kann, ohne dass auch gleich die Frage gestellt wird, naja, besteht überhaupt noch eine weitere Erwerbsunfähigkeit?
Frau Janisch von der Arbeiterkammer Niederösterreich, was kann man Ihrer Meinung nach tun, um möglichst günstig als Mensch mit Behinderung auszusteigen, wenn man arbeiten gehen will?
Im August 2014 hat es gerade zum Thema Arbeitsversuch auf gesetzlicher Ebene wirklich eine große Änderung gegeben. Das war eben nicht nur die erhöhte Familienbeihilfe, sondern eben auch die Waisenpension. Und die gesetzliche Änderung war dahingehend, dass man jetzt nach einem Arbeitsversuch, wenn dieser scheitern sollte, dann lebt die Waisenpension wieder auf. Und das war bis dato aber nicht so. Also bis dato war das so, wenn man einen Anspruch auf Waisenpension hatte, als dauernd erwerbsunfähige Person, und dann einen Arbeitsversuch gestartet hat, was geheißen hat, man hat über die Geringfügigkeitsgrenze verdient, dann ist dieser Anspruch auf Waisenpension weggefallen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, einen Arbeitsversuch zu starten. Der ist jetzt auch nicht begrenzt, dass man sagt, man kann 3 Monate ausprobieren, bin ich arbeitsfähig. Man sagt, nur wenn ich über der Geringfügigkeitsgrenze als dauernd erwerbsunfähiger verdiene, dann verliere ich die Waisenpension. Und wenn ich aber wieder zurückkomme und sage, nein, es geht sich nicht aus, also man hat dann kein diesmaliges Verhältnis mehr über der Geringfügigkeitsgrenze, dann bekomme ich die Waisenpension wieder. Also das Gesetz sagt, die Waisenpension lebt wieder auf. Und das ist ganz ein großer Schritt in die richtige Richtung, hätte ich gesagt.
Es gab eine Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes.
Also die erhöhte Familienbeihilfe verliert man ja, wenn man über ein bestimmtes Einkommen eine Einkommensgrenze erreicht.
Wie hoch ist das?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Das ist nämlich eine Steuerbemessungsgrundlage und die liegt bei 10.000 Euro, aber das heißt nicht, dass es brutto 10.000 Euro sind. Weil da wird das 13., 14. Monatsgehalt nicht mitgezählt und auch die Sozialversicherungsbeiträge werden da abgezogen. Aber grundsätzlich, wenn man da drüber verdient, das ist jetzt eben auch, das ist schon vom Jahr 2013, dass man dann, wenn man drüber ist, nicht sofort alles verliert, sondern nur das nachzahlen muss, also was eben über diese 10.000 drüber ist. Aber prinzipiell, wenn man jetzt in einem Jahr wieder weniger verdient, dann bekommt man die erhöhte Familienbeihilfe wieder.
Ich wollte fragen, ob diese Rückversicherung auch für die Dauerleistung gilt, weil wie sie jetzt, habe ich geglaubt, auch wenn man die Dauerleistung bezieht, ist es ja die Frage, und kann niemand garantieren, dass ich den dann jemals wieder kriege.
Es ist in dem Arbeitskreis Rückversicherung war auch die Sozialhilfe damals beteiligt, jetzt die MA40, die bedarfsorientierte Mindestsicherung abwickelt. Und da ist es auch so. Es gibt Unterlagen auf unserer Homepage auf www.koordinationsstelle.at. Findet man die Unterlagen zum Arbeitskreis Rückversicherung. Und dort gibt es auch eigene Formulare, die von der MA40 vorgesehen sind, wenn man einen Arbeitsversuch startet, dass man diese Information an die MA40 rechtzeitig, und das bedeutet immer vorher, an die MA40 schickt und sagt, ich starte jetzt einen Arbeitsversuch, ich werde voraussichtlich diesen Betrag verdienen. Und dann ist es ja bei der Dauerleistung so, dass man sie ja nicht automatisch komplett verliert, sondern dass es auch Gerichtsersatzergänzungen gibt. Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist auch von der Rückversicherung erfasst in Wien.
Frau Engel, Sie haben jetzt auch Gelegenheit, etwas ausführlicher Stellung zu nehmen.
Mein Name ist Waltraud Engel. Herzlichen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Ich komme von Integration Wien und konkret von dem Angebot Elternnetzwerk Wien, wo es grundsätzlich darum geht, Eltern und Angehörige von Jugendlichen, jungen Menschen mit Behinderungen am Übergang Schule-Beruf zu begleiten. Und es ist ganz häufig das Thema schon der Eltern, die finanzielle Absicherung für die Zukunft zu überdenken. Und da ist die erhöhte Familienbeihilfe ein ganz zentraler Punkt. Und die Dauerleistung natürlich auch, weil die kann ja ab Volljährigkeit beantragt werden. Und ein wesentlicher Punkt ist für mich schon der, weil das für Eltern ganz wichtig ist und für die jungen Menschen in dem Alter auch sehr, sehr starken Einfluss macht, dass eigentlich die Dauerleistung, die eigentlich offiziell ja bedarfsorientierte Mindestsicherung heißt und nur eine Wiener Leistung ist, wie die Kollegin Hofer schon gesagt hat, an die Arbeitsunfähigkeit gebunden ist. Ja, da wird man überprüft und als arbeitsunfähig für mindestens ein Jahr lang eingestuft.
Weil sehr viel an Sozialleistung hängt ja an diesem Begriff. Wie ist das konkret definiert?
Das ist ein ganz zentrales Problem, weil die Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang der MA40 durchläuft eine eigene Überprüfung. Die Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit wird aber nicht nur von der MA40 überprüft, sondern die wird bei einem Menschen teilweise auch vom AMS eingeschätzt, teilweise vom Land, FSW ist es in Wien eingeschätzt, teilweise auch vom Sozialministerium Service eingeschätzt. Und das schon ist ein eigenes Problem, weil es sein kann, dass bei einer Person unterschiedliche Personen zu unterschiedlichen Ergebnissen im Zusammenhang mit der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit kommen. Das heißt, ein und dieselbe Person kann gleichzeitig von einer Stelle als arbeitsunfähig betrachtet werden und von einer anderen Stelle als arbeitsfähig. Und das ist natürlich gerade mit Eintritt ins Erwerbsleben eine ganz eine verwirrende und eigentlich widersinnige Ausgangssituation.
Aber dann möchte ich nur sozusagen zur Sozialhilfe dann noch was klären, zur bedarfsorientierten Mindestsicherung. Das schätzt die MA40 selbst ein, die hat eigene Amtsärzte und Amtsärztinnen, die das einschätzen. Und das ist für sie dann sozusagen bindend für ihren Leistungsbezug, also für die Gewährung der Dauerleistung, schickt sozusagen die MA40 zu ihrer Begutachtungsstelle.
Genau. Und der Unterschied, der ist auch noch wesentlich, weil beides unter dem Titel bedarfsorientierte Mindestsicherung läuft. Die Dauerleistung, das ist auch diese Leistung, die 14 Mal ausbezahlt wird im Jahr. Und die bedarfsorientierte Mindestsicherung im Allgemeinen gibt es ja nur 12 Mal im Jahr. Und da gibt es immer wieder Verwirrung. Und das ist auch etwas, wo ich mir denke, ein ganz zentraler Punkt. Man muss sich so viel Information wie möglich einholen, so früh wie möglich auch, weil es auch immer wieder zu Missverständnissen kommt bei der Antragstellung, jetzt bei der Dauerleistung, dass das bei den Sozialämtern manches Mal nicht als Erstantrag oder beim Erstantrag wahrgenommen wird. Also da gibt es immer wieder auch so Kreisläufe, wo dann Eltern wieder weggeschickt werden, die Menschen selbst wieder weggeschickt werden, weil die Eindeutigkeit der Behinderung nicht von vornherein so deutlich sichtbar ist.
Was sollte man jetzt Ihrer Meinung nach tun, wenn man jetzt arbeiten möchte als Mensch mit Behinderung? Was raten Sie?
Also ich kenne es, dass die Beratungsleistung sehr hoch eingeschätzt wird, weil man es wirklich für jede Leistung noch einmal extra anschauen kann. Ja? Dass man einfach einmal die Voraussetzungen kennt, was ist in Bezug auf die Dauerleistung erforderlich, wie schaut die Rückversicherung in dem Kontext aus, da gibt es diese Unterlagen von der Koordinationsstelle, was heißt im Kontext der erhöhten Familienbeihilfe. Dann ist auch oft noch die Frage, was zählt alles zum Einkommen? Also wirklich sich ganz viel Information einzuholen, um wirklich gute Entscheidungen für die persönliche Zukunft treffen zu können. Es kommt sehr oft vor, dass einfach dann Sorge besteht, dass das Pflegegeld möglicherweise auch zum Einkommen gezählt wird, dass es da Abzüge gibt. Das stimmt so nicht. Also wirklich diese Leistungen getrennt zu betrachten, was zählt zum Einkommen, was ist eine Leistung, die aufgrund von der vorliegenden Einschränkung her zugestanden wird.
Frau Macklinner, Sie haben die Hand gehoben.
Was ist, wenn ich jetzt nur einmal, kein einziges Mal für einen einzigen Artikel einen Werkvertrag habe und dann ein Jahr oder ein halbes Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre nicht mehr, muss ich dann das ganze Prozedere von Arbeitsversuch, muss ich dann dafür, dass ich nichts behalten kann, im Endeffekt, muss ich dann das ganze Prozedere abgehen, das ist doch widersinnig. Dann muss ich für das, dass ich nichts, keinen finanziellen Gewinn davon habe, das ganze Prozedere durchgehen.
Nach meinem Wissensstand ist es so, dass einfach eine Änderungsmeldung bekannt gegeben werden muss. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was als Arbeitsversuch gemeldet werden muss mit den entsprechenden Formularen, die in den Unterlagen der Koordinationsstelle drinnen sind. Und das andere sind Änderungsmeldungen, die man einfach direkt an die MA40 schicken muss, beziehungsweise bekannt geben muss. Und ich denke, dass bei einem einmaligen Werkvertrag das die Vorgehensweise sein wird, dass man hier einfach bekannt gibt, es gibt ein Einkommen und dass das einfach dann entsprechend berechnet wird in diesem Monat. Das ist meine Vermutung.
Hier möchte ich nochmal genau darauf eingehen, was konkret muss als Arbeitsversuch gemeldet werden? Wie muss die Tätigkeit ausschauen?
Also grundsätzlich denke ich, mir geht es um eine Tätigkeit, wo einfach ein Einkommen auch erzielt wird, ein sozialversicherungspflichtiges Dienstverhältnis im Hintergrund gegeben ist. Da wird dann einfach diese Vorgangsweise verfolgt, dass das Einkommen, das durch diese Tätigkeit erlangt wird, wird einfach gegengerechnet mit der Dauerleistungssumme. Das heißt, es wird abgezogen von diesem Betrag.
Möchten Sie noch etwas dazu sagen, vielleicht auch auf den Blick, aber wir haben jetzt sehr viel Geld auf Wien, wie ist es auf niederösterreichischer Ebene?
Ich kann sozusagen nur über die sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen sagen und eben das Problem mit der Mindestsicherung wie auch mit der Ausgleichszulage, die man ja neben einer Waisenpension bezieht, eben das Problem, das Sie auch jetzt schon mehrmals angesprochen haben, dass mir steht ein Mindestbetrag im Monat zu und wenn ich aber diesen Mindestbetrag durch mein eigenes Einkommen erreiche, dann fällt mir die Dauerleistung weg. Also das ist das Problem, wenn ich sie nicht selbst verdiene, dann bekomme ich sie vom Land oder vom Staat, kommt es darauf an, also von der Pensionsversicherung, ob ich jetzt Ausgleichszulage oder die Mindestsicherung bekomme. Aber das Problem ist, wenn ich
was
da etwas dazu...
Was ist die Ausgleichszulage?
Eine Ausgleichszulage bekomme ich zu einer Pension, ob das jetzt eine Alterspension ist oder eine Invaliditätspension oder eine Waisenpension. Weil der Gesetzgeber oder der Staat geht davon aus, ein bestimmtes Einkommen muss mir im Monat zur Verfügung stehen. Also wir sprechen da jetzt, wenn ich jetzt Ihnen die Zahlen für 2015 sage, eine Person, die alleine im Haushalt lebt, muss mindestens jetzt bei der Ausgleichszulage einen Betrag von 872,31 Euro zur Verfügung haben. Und wenn sie selbst ein Einkommen hat aus einer Pension, sagen wir jetzt einmal 400 Euro, dann bekommt sie eben als Ausgleichszulage nicht mehr die gesamten 872,31 Euro, sondern mein Einkommen aus der Pension wird abgezogen. Und wenn ich jetzt noch ein eigenes, also noch ein zusätzliches, nicht eine Pension, sondern ein Erwerbseinkommen habe, dann wird das auch abgezogen. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe immer gleich viel Geld, obwohl ich aber dafür arbeiten gehe. Also da stellt man sich die Frage, warum gehe ich überhaupt arbeiten? Weil da habe ich, das fühlt sich ja als Nachteil an.
Da möchte ich gleich einhaken und nämlich sagen, das ist ein sehr großer Nachteil, weil was ist mit Menschen zum Beispiel wie ich oder viele andere Menschen mit einer sehr schweren Behinderung oder auch einer nicht so schweren, die vor der Realität stehen, dass sie nie in ihrem Leben sich vollständig selbst erhalten können. Oder was ist mit Menschen, die immer nur 20 Stunden arbeiten können und für sie sind 20 wie 40, sie werden nie mehr verdienen können. Die stehen vor der Realität, dass sie einfach keine Aufstiegsmöglichkeiten haben. Sie kriegen immer dasselbe Geld. Da frage ich mich halt einfach auch, ob das im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung so sein kann. Und das heißt auch, dass man für das, was man arbeitet, ein Geld dafür kriegen muss. Und mich würde sehr interessieren, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Also ich sehe für mich keine Perspektive. Wirklich nicht. Aus diesem untersten Minimum jemals irgendwie rauszukommen. Das finde ich einfach eine Diskriminierung. Das ist wirklich, wirklich diskriminierend, weil da jeder andere Mensch, der halt das Glück hat, keine schwere Behinderung zu haben, kann sich wenigstens ein bisschen was behalten. Oder wenn man die Invaliditätspension kriegt, oder für Akademiker eine erste Berufsunfähigkeitspension, dann kann man geringfügig dazu verdienen.
Hier muss ich nochmal einhaken, das Thema Pension und Absicherung im Alter ist ja für jeden von uns ein Thema, aber diese Invaliditäts- oder Waisenpension, wie tragfähig sind denn die? Was sind die Anspruchsvoraussetzungen? Frau Janisch, vielleicht Sie
dazu. Ja, also bei der Waisenpension, dass man die wirklich ein Leben lang beziehen kann, da muss man bis zum 18. Lebensjahr dauernd erwerbsunfähig geworden sein. Also wenn ich jetzt 30 Jahre alt bin und einen schweren Unfall habe und dann erwerbsunfähig werde, dann würde ich keine Waisenpension bekommen, wenn ein Elternteil von mir sterben würde. Also ich muss vor dem 18. Lebensjahr erwerbsunfähig geworden sein, beziehungsweise während meiner Berufsausbildung bis zum 27. Lebensjahr. Und dann, oder habe ich Anspruch auf eine Waisenpension. Wenn ich über der Geringfügigkeitsgrenze arbeite, die liegt heuer übrigens bei 405 Euro, dann verliere ich die Waisenpension. Das heißt, das ist einmal das Erste. Die Waisenpension fällt mir weg. Wenn ich über der Geringfügigkeitsgrenze arbeite, dann fällt sie mir weg. Bei der Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension, das ist sind recht komplizierte Voraussetzungen, dass man die bekommt. Man muss einmal gearbeitet haben, und zwar mindestens 5 Jahre in den letzten 10 Jahren. Das ist jetzt einmal so eine allgemeine Voraussetzung. Und dann muss man nicht mehr fähig sein, seinen Beruf auszuüben. Und zwar nicht mehr 50% von dem zu leisten, was jemand, der dieselbe Ausbildung hat, dasselbe Alter, genau, was der eben leisten kann, wenn ich nicht mehr 50% von dem leisten kann, dann kann ich im Antrag auf Invalidität zu der Berufsunfähigkeitspension stellen. Aber wenn ich schon vor Antritt meines Berufes, wenn man da schon festgestellt hat, dass ich dauernd erwerbsunfähig bin, dann gibt es eine spezielle Regelung, dass ich 10 Jahre gearbeitet haben muss. Also ich muss 120 Beitragsmonate gesammelt haben, dass ich dann überhaupt einen Anspruch auf Invaliditätspension hätte. Das steht wirklich so im Gesetz. Das hat die Arbeiterkammer Niederösterreich auch bis zum obersten Gerichtshof gebracht, weil wir gesagt haben, das verstößt gegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und da sind wir gescheitert. Also das ist nach wie vor, sagt man, das ist rechtskonform, dass wenn man als dauernd erwerbsunfähiger, wenn man das schafft, trotzdem in ein Arbeitsverhältnis einzugehen, über der Geringfügigkeitsgrenze zu arbeiten, dann muss man 10 Jahre gearbeitet haben, um dann überhaupt einen Antrag auf Invaliditätspension stellen zu können. Ob man die dann bekommt, das ist ja dann wieder eine eigene Prüfung.
Frau Marklehner?
Also ich habe gehört, weil ich nicht von meinem 29. Lebensjahr zu arbeiten begonnen habe, muss ich 15 Jahre arbeiten, damit ich Berufsunfähigkeitspension bekomme. Und aufgrund der Tatsache, dass ich geburtsbehindert bin, muss ich also 10 Jahre, wenn ich nicht geburtsbehindert wäre, wären es nur 5 Jahre, also insgesamt dann 15 Jahre.
Sie sind als dauernd erwerbsunfähig eingestuft.
Ja.
Ja. Sie müssten 10 Jahre, 10 Beitrags, nicht 15, sondern 10, also 120 Beitragsmonate müssten Sie sammeln.
Ich habe gehört, es sind 15, weil ich eben studiert habe. Es war eine Mühe vorher, aber und weil ich nicht von den 29. Lebensjahr zu arbeiten begonnen habe, habe ich gehört, ich muss noch 5 Jahre länger, also 15.
Nein, das ist keine spezielle Regelung, wenn man älter ist. Also das sind wirklich 10 Jahre, die man, also Beitragsmonate, reine Beitragsmonate heißt eben, dass ich die wirklich gearbeitet haben muss. Also keine Ersatzmonate, wenn ich Krankengeld beziehe, sondern das müssen wirklich reine Arbeitsmonate sein.
Und müssen das jetzt immer 20 Stunden sein?
Es muss über der Geringfügigkeitsgrenze sein, weil erst wenn ich über der Geringfügigkeitsgrenze arbeite, dann bin ich pflichtversichert, das heißt, dann bin ich auch pensionsversichert. Unter der Geringfügigkeitsgrenze bin ich nur unfallversichert.
Aber das heißt also, wenn ich nicht 20 Stunden arbeite, dann kriege ich auch keinen Anspruch von der Pensionsversicherung. Das heißt, keinen Anspruch von neuen Rollstühlen und so.
Jetzt weiß ich, wie Sie auf die 15 Jahre kommen. So lösen wir alles. 15 Jahre, das sind für die reguläre Alterspension. Die Alterspension, die jeder erwerben kann, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht. Das ist jetzt bei Frauen noch 60 und bei Männern 65. Und da braucht man zum Beispiel 15 Beitragsjahre, gibt es auch noch andere Voraussetzungen. Bei der Invaliditätspension ist das eben was Spezielles und eine ganz spezielle Regelung für dauernd Erwerbsunfähige.
Was müsste passieren, damit sich Arbeit wieder lohnt für Menschen mit Behinderung, Ihrer Meinung nach?
Es muss grundsätzlich einmal einen Zugang zur Arbeit für alle Menschen geben. Eine entsprechende Entlohnung muss gegeben sein. Ich denke, es gehört auch diese klare Entkoppelung, was sind jetzt Leistungen, die einfach aufgrund der Behinderung erforderlich sind, wie ein Pflegegeld, wie eine persönliche Assistenzleistung. Daneben muss man dann sagen, was ist jetzt die Einkommenssicherung? Ja? Gibt es eine Grundsicherung? Wie schaut es mit der Einstufung aus? Wie schaut es auch aus? Das ist ein Thema, das heute noch gar nicht angesprochen wurde. Jetzt auch, gibt es Lohnkostenzuschüsse? Gibt es Unterstützungen, sowohl Förderungen für Personen als auch für Unternehmen? Das ist ja auch ein Teil, der jetzt aktuell gegeben ist. Also all diese Dinge gehören berücksichtigt, um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, dass es sich lohnen kann. Ja.
Frau Marklehner, was müsste passieren?
Ich denke mir, es müsste so etwas geben wie zum Beispiel eine Teilerwerbsrente, so wie in Deutschland, dass ich einfach einen Teil meines Arbeitengeldes auch behalten kann. Und ich verstehe nicht, warum das in Österreich nicht möglich ist. Ich habe auch schon einen Brief an die Politik geschrieben und dabei leider nicht viel erreicht. Das wurde nicht sehr gut wahrgenommen. Und dann denke ich mir, in Schweden gibt es zum Beispiel sogar das, dass Menschen mit einer schweren Behinderung, alle Menschen mit einer Behinderung müssen arbeiten und wenn es nur 5 Stunden sind und den Rest auf die 40 Stunden kriegen sie halt dann Zuschüsse. Und ich finde, da müsste man aber grundlegend einfach dieses System für alle ändern, ja? dass man das finanzieren kann. Ja? Weil es geht so viel an Ressourcen verloren, wenn Menschen mit einer schweren Behinderung sich denken müssen, arbeiten gehen lohnt sich nicht. Und ich würde wirklich gerne gut einbringen können, allerdings unter dem, was ich gut schaffe und mich nicht dauernd verausgaben und überbelasten muss. Und ich hätte wirklich den Wunsch, dass es sich lohnt für mich. Und wenn es nur geringfügig ist, ich kann mir denken, ich kriege jetzt mein Geld, das ich nicht wieder zurückgeben muss. Wenn ich von meiner Arbeitgeberin ein Geld bekomme, das ich wieder zurückgeben muss, ist es ja nicht mein Geld.
Frau Hofer, was müsste passieren, damit sich Arbeit wieder lohnt?
An sich, denke ich, haben Sie das sehr, sehr gut beschrieben, was das auf Ihre Motivation bedeutet, wie unfair die Situation ist, arbeiten zu gehen, Leistung zu erbringen, Leistung erbringen zu wollen und im Endeffekt bleibt nichts übrig. Und es ist sicher eine politische Forderung, die da notwendig ist. Ich erinnere mich, dass 2001 im Rahmen der Rückversicherung des ersten Arbeitskreises oder dann später 2005 und 2006 war schon die Forderung, dass man bestimmte Leistungen auch wirklich rückversichert und nicht nur Abläufe gestaltet. Und das ist jetzt passiert, 2014. Es hat vielleicht lang gedauert, aber es war wichtig, da auch dran zu bleiben.
Frau Janisch, was müsste Ihrer Meinung nach passieren, damit sich Arbeit wieder lohnt?
In der Politik müsste ein großes Umdenken stattfinden. Ein Umdenken, dass man Menschen mit Behinderungen in jedem Bereich berücksichtigt. Also wir haben das Gefühl, dass man immer wieder auf Menschen mit Behinderungen vergisst oder dass die Lobby zu klein ist oder dass man zu wenig Geld hat in diesem Bereich. Man sieht ja eben angesprochen die Förderlandschaft. Es wird immer schwieriger, Förderungen zu lukrieren. Die Voraussetzungen werden schwieriger gemacht. Also die Politik müsste endlich drauf kommen, dass man in so einem Bereich nicht sparen kann. Wir natürlich aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht würden ja gern bei der Invaliditätspension einmal an den Voraussetzungen für dauernd Erwerbsunfähige etwas ändern. Aber natürlich jetzt bezüglich Richtsatz, Ausgleichszulage und Mindestsicherung, das wollte ich jetzt nur sagen, also da wird jeder gleich behandelt, jetzt unabhängig, ob jemand behindert ist oder nicht. Wenn er eine Ausgleichszulage bekommt, das Einkommen wird angerechnet. Also das ist für jeden Ausgleichszulagenbezieher oder Bezieherin gleich. Aber man könnte auch den Richtsatz anheben, weil das ist die Frage, wer von uns kann, wenn er allein in einem Haushalt lebt, mit 872 Euro leben? Oder bei der Mindestsicherung wären es 827 Euro in Niederösterreich. Also wenn man sich jetzt alleine überlegt, jeder zu Hause, wie viel Geld gebe ich allein für meine Wohnung aus, dann wird man mal nachdenken, dass man mit diesem Betrag nicht auskommen kann. Wenn man dann in einem Haus wohnt mit seinen Eltern, dann ist überhaupt ein niedrigerer Richtsatz, weil ein Haus anders gewertet wird als eine Mietwohnung. Und wenn ich überhaupt mit meinen Eltern zusammenlebe, das ist jetzt überhaupt der schlimmste Fall, dann wird auch das Einkommen meiner Eltern angerechnet. Das heißt, dann bekomme ich unter Umständen überhaupt keine Unterstützungsleistung. Da habe ich zwar den Vorteil, dass wenn ich dann etwas verdiene, das gehört nur mir, dann muss ich nichts zurückzahlen. Aber grundsätzlich sind die Leute dann auf das Einkommen der Eltern angewiesen. Und das widerspricht unseres Erachtens ja dann erst recht wieder der UN-Konvention, weil dann bin ich immer abhängig von den Leistungen meiner Eltern und kann überhaupt nie selbstständig leben.
Was kann man tun? Also ich merke in der Beratung, dass Situationen erst durch neue Wege, die Menschen begehen, sichtbar werden. Dass erst sichtbar wird, hoppala, wir haben da Parallelsysteme, wo die Durchlässigkeit sehr schwierig ist, wo es zwar einen Arbeitskreis Rückversicherung gibt, aber wo trotzdem sehr parallel gearbeitet wird. Früher so das klassische Denken, Menschen mit Behinderung brauchen Betreuung, aber sind nicht wirklich am ersten Arbeitsmarkt. Das ist eine sehr, sehr alte oder veraltete Sichtweise. Und jetzt neue Lebensweisen zeigen einfach, dass es da riesengroße Probleme gibt. Und ich denke mir, im Aufzeigen, im Sammeln der Erfahrungen, im Auftreten auch über Interessensvertretungen, ja, die ÖAR ist da momentan auch sehr aktiv, da gibt es Kompetenzteams, die sich mit diesen Fragen auch beschäftigen, aber auch persönliche Situationen, die an die Politik, an die Verantwortlichen heranzutragen, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, um einen Schritt weiter zu kommen in diese Richtung, dass sich was verändert.
Sie hörten eine Diskussion unter der Leitung von Katharina Mühlebner. Schnitt Samra Knopp. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.